Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jessica Sturmberg, herzlich willkommen. Die Verkehrswende ist eines der großen Themen beim Treffen der Stadtoberhäupter in Dortmund beim Städtetag. Wir haben mit dem Präsidenten Markus Lewe darüber gesprochen, was dort gerade diskutiert wird. Der Deutsche Mieterbund fordert lautstark eine radikal neue Bau- und Mieterpolitik. Und beim Thema Netzausbau hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier verkündet, dass es jetzt im Dreiländereck Bayern, Hessen und Thüringen konkret wird. Darauf schauen wir in dieser Sendung. Aber zu Beginn schauen wir nach Brüssel. Es ist wirklich schwierig. Der Internationale Währungsfonds IWF sieht Italiens hohe Schulden als großes Risiko für die Wirtschaft der Eurozone, wie offenbar aus einem IWF-Bericht hervorgeht, über den heute in Brüssel gesprochen wurde, der aber noch nicht offiziell raus ist. Italien ist nach Griechenland das am höchsten verschuldete EU-Mitglied. Im vergangenen Jahr wuchs der Schuldenberg des Landes auf 132% des Bruttoinlandsproduktes. Die Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und der fremdenfeindlichen Lega-Partei geht aber nicht dagegen an. Im Gegenteil, sie will Sozialausgaben erhöhen und Steuern senken und bringt damit die EU in eine schwierige Lage. Die Kommission will daher jetzt ein Defizitverfahren einleiten. Peter Kapern berichtet.
Als EU-Kommissar Valdis Dombrovskis am Mittag in Brüssel kurz nach Beginn seiner Pressekonferenz diesen Satz sagte, da war klar, worauf es an diesem Tag hinauslaufen würde.
Today we have published a report under Article 126.3 of the treaty.
Die Kommission habe gerade einen Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 des EU-Vertrags veröffentlicht, so der Finanzkommissar. Dieser Artikel beschreibt einen Prozess, der auf den Start eines Defizitverfahrens hinausläuft. Die Kommission schreibt einen Bericht und wenn dem die EU-Finanzminister zustimmen, dann kommt eben das Defizitverfahren. Und im Falle Italiens kann kein vernünftiger Zweifel mehr daran bestehen, dass es schon sehr bald so kommen wird. Auch wenn EU-Kommissar Pierre Moscovici betonte, dass die EU immer bereit sei, neue Daten zur Kenntnis zu nehmen, die die vorliegende Analyse ändern könnten.
Of course, we are ready to look at new data that could change this analysis.
Die Analyse allerdings, die den Finanzministern der anderen Euro-Staaten jetzt auf den Tisch gelegt wird, ist allerdings eindeutig. Italien verstößt gegen das Schuldenkriterium des Stabilitätspakts. Statt die Neuverschuldung runterzufahren und die Gesamtverschuldung abzubauen, türmt die italienische Regierung immer neue Kredite auf. Mit gravierenden Folgen für Italien, wie Kommissar Dombrovskis betonte. Wenn wir uns die italienische Wirtschaft anschauen, dann sehen wir die Schäden, die durch die jüngsten politischen Entscheidungen angerichtet wurden. Italien gibt für den Schuldendienst schon jetzt genauso viel Geld aus wie für das gesamte Bildungssystem. Es gibt praktisch kein Wachstum mehr. Und wir schätzen, dass die Gesamtverschuldung nächstes Jahr auf bis zu 135% des Bruttoinlandsprodukts ansteigt. Das wäre mehr als doppelt so viel, wie der Stabilitätspakt mit seiner 60%-Grenze vorsieht. Der Haushaltsstreit zwischen Italien und der EU-Kommission ist so alt wie die neue italienische Regierung. Sie hatte gleich nach Amtsantritt alle Zusagen der Vorgängerregierung zum Schuldenabbau kassiert. Vor einem halben Jahr noch war Brüssel vor einem Defizitverfahren zurückgeschreckt, um den Populisten in Rom keinen Vorwand für einen Anti-EU-Wahlkampf im Vorfeld der Europawahlen zu bieten. Den Anti-EU-Wahlkampf führte Italiens Regierung dennoch, vor allem Matteo Salvini, der Innenminister und Chef der rechtsextremen Lega-Partei. Sie wurde stärkste Partei in Italien, jetzt scheint Salvini auf Neuwahlen zuzusteuern, um Ministerpräsident werden zu können. Und dabei positioniert er sich gegen die EU-Kommission. Wenn Brüssel tatsächlich ein Defizitverfahren startet, werde man ja sehen, wer den größeren Dickschädel hat, so tönte Salvini erst vor ein paar Tagen. Trotzdem sendete die EU-Kommission heute Signale der Gesprächsbereitschaft aus.
La mia porta rimane aperta.
Seine Tür bleibe offen, sagte Pierre Moscovici. Ob das Angebot in Rom angenommen wird, bleibt abzuwarten. Was Brüssel erwartet, steht fest. Änderungen am Haushalt, die dazu führen, dass der Gesamtschuldenstand sinkt und nicht steigt. Lenkt die italienische Regierung nicht ein, werden die Finanzminister der anderen Euro-Länder der Kommission zweifelsfrei grünes Licht für den förmlichen Beginn eines Defizitverfahrens geben.
Peter Kapern war das aus Brüssel. Und so viel Besorgnis es zu Italien gibt, gibt es auch Lichtblicke. Im Fall Spanien gibt es nicht nur Lob für die Wirtschaftspolitik und eine nicht mehr so rasante Neuverschuldung, sondern auch die Aussicht, dass das Strafverfahren nach 10 Jahren beendet wird. Schlechte Luft, drohende Fahrverbote, der Wunsch vieler Menschen generell nach klimafreundlicheren Umgebungen. Dazu wenig bezahlbarer Wohnraum und viele soziale Brandherde. Die Städte haben gerade eine Menge Aufgaben, die sie bewältigen müssen. Und das wird alles gerade in Dortmund auf der Hauptversammlung des Deutschen Städtetages besprochen. Noch Präsident Markus Lewe, Oberbürgermeister von Münster, hat in seiner Rede heute gesagt, gerade beim Thema Verkehr müsse jetzt geklotzt und nicht gekleckert werden. Darüber habe ich vor der Sendung mit ihm gesprochen und Markus Lewe gefragt, wie er sich das genau vorstellt.
Naja, erstmal guten Tag. Das heißt natürlich, dass wir nicht mit einzelnen kleinen Maßnahmen diese Verkehrswende einführen können, sondern wirklich mit groß angelegten Maßnahmen. Dazu gehört eine deutliche Förderung des Bahn- und Busverkehrs. Dazu gehört der Abbau des Investitionsrückstands, der mittlerweile bei 38 Milliarden Euro liegt. Aber dazu gehört auch die intensive Förderung des Fahrradverkehrs.
Wenn Sie sagen, klotzen statt kleckern, also woher soll das Geld kommen?
Naja, wir haben im Moment eine noch verhältnismäßig gute Konjunktur. Wir machen das ja auch aus von einem recht hohen Wohlstand, den wir im Moment haben. Aber wenn wir heute nicht die nötigen infrastrukturellen Weichen stellen für die nächsten 20 oder 30 Jahre, dann werden wir spätestens in 10 Jahren vor erhebliche, fast chaotische Zustände gestellt werden. Und wenn man das erkennt, wäre es natürlich fahrlässig, nicht zu reagieren. Deshalb muss das jetzt eingeführt werden. Und es geht nicht nur um Klimaschutz, es geht auch um die Qualität, die Lebensqualität in den Städten. Städte dürfen nicht zu Autobahnen mit angebauten Häusern werden, sondern Städte sind vor allen Dingen Orte, die in diesem knappen Gut öffentlichem Raum Orte anbieten müssen für Begegnungen, für Freundschaften, einfach auch, wo diese Vielfalt der Städte sich widerspiegelt und wo es eben nicht dazu führt, dass die jeweiligen Menschen nur noch anonym in ihren Häusern wohnen.
Machen Sie mal diese Vision so ein Stück weit konkret. Also, wenn Sie da so ein Bild mal zeichnen, wie soll das aussehen?
Mein Bild von den Innenstädten und auch von den Stadtteilen muss so aussehen, dass natürlich der Verkehr funktioniert, dass ich eine deutlich verbesserte Bahnanbindung habe in der Stadt und aus der Stadt heraus, aber dass ich so gute Fahrradanbindungen habe, dass die Bürgerinnen und Bürger selber sagen, Mensch, bei dem tollen Angebot wäre es doch töricht, sich ins Auto zu setzen und Lebenszeit im Stau zu verschwenden, sondern da steige ich lieber um. Und der zweite Punkt ist, die Straßen oder manche Straßen auch in den Innenstädten sind viel zu schade, um nur Parkplatzfunktionen wahrzunehmen, die wieder mehr zu nutzen, um vielleicht kleine Cafés dahin zu bauen oder kleine Beete anzulegen, wo sich Nachbarschaften treffen können, wo Kinder ungestört spielen können. Das muss das Bild unserer Städte der Zukunft sein, weil sie einfach zu kostbar sind, als nur funktional gesehen zu werden.
Sie haben da natürlich auch sehr viele Menschen, die an ihrem Auto hängen und die auch gerne das Auto nutzen. Wie wollen Sie die denn überzeugen, davon zu lassen und stattdessen auf ÖPNV und Fahrrad oder sonstige Verkehrsmittel umzusteigen?
Es gibt eine ganze Menge, die dann umsteigen, wenn die Anbindungen gut sind. Aber natürlich kann auch der Fall geschehen, dass eine 5-köpfige Familie, die aus einer Stadt herausgentrifiziert wurde und 30 Kilometer vom Stadtkern entfernt lebt und keine Bus- oder Bahnanbindung hat, dass die auf das Auto angewiesen sind. Und wenn man denen aus der Perspektive eines doch gut versorgten Städters sagt, ihr müsst jetzt auch noch Strafe zahlen, wenn ihr Auto fahrt, das hilft natürlich auch nicht weiter. Und das ist genau der Grund dafür, warum eben jetzt diese massiven Investitionen erforderlich sind, dass ich mit Angeboten arbeite und nicht mit Verboten. Denn Verbote führen dazu, dass die Menschen nachher gefrustet sind und sich dann irgendwann gelbe Westen anziehen.
Na, abgesehen davon, dass manche möglicherweise gar nie angebunden werden in der Weise, weil sich eine Anbindung der Vororte oder der ländlicheren Regionen einfach finanziell gar nicht tragen würde, ist natürlich auch die Frage, man hat auch sehr viele, die wirklich auch gerne Auto fahren.
Es ist ja auch nicht die Forderung, das Autofahren zu verbieten, aber es ist die Forderung, intelligente Formen der Autonutzung wahrzunehmen, durch E-Mobilität beispielsweise oder durch sogenannte smarte Systeme, also wo man ein Auto auch für mehrere Nutzer gleich aufteilen kann, damit die Zahl der Autos nicht mehr in der Vielfalt da ist. Und ich glaube, auch die Automobilindustrie hat das erkannt und ist ja mittlerweile auch dabei, nicht nur Autos zu verkaufen, sondern auch sehr kluge Mobilitätskonzepte.
Heute hat mit Herne die erste Stadt E-Tretroller zum Leihen aufgestellt, 50 Stück. Ist das eine Lösung oder trägt das eher zur Vermüllung bei? Es gibt ja inzwischen auch ganz viele Verleihräder, die überall rumstehen und wo viele schon sagen, das ist jetzt einfach zu viel.
Solche Konzepte kann man nie isoliert sehen, sondern sie müssen immer Bestandteil einer gesamten Verkehrs- Struktur sein. Da geht es ja im Grunde genommen darum, die letzten 1 oder 2 Kilometer zu bewerkstelligen. Aber die Kernachse muss natürlich immer noch der ÖPNV sein, der Schienenverkehr, der Busverkehr. Und die anderen Systeme müssen sich sozusagen diesen Systemen doch andocken. Und bei den Rollern ist es sicherlich ein Bestandteil. Er kann vielleicht mit dazu beitragen, eine Unart zu verhindern, mit der wir eben auch konfrontiert werden, dass immerhin noch 10% aller Autofahrten, die gemacht werden, eine Entfernung unter 1,5 Kilometer beinhalten. Und das ist jetzt mal unabhängig von den Leuten, die sich nicht sonst fortbewegen können, durchaus schon eigentlich eine Zumutung.
Sind Sie überzeugt, dass wenn wir uns in 5 Jahren darüber nochmal unterhalten würden, wir auf einem ganz anderen Stand sind oder reden wir dann immer noch über dieselben Probleme?
Ich bin da zutiefst von überzeugt. Die Sitzung hier findet ja, oder die Hauptversammlung findet ja in Dortmund statt. Und man kann auch hier in Dortmund erkennen, eine ehemalige Industriemetropole, die jetzt einen rasanten Wandel und Strukturwandel erlebt hin zu einer digitalen Stadt, ist auch massiv dabei, den Fahrradverkehr zu fördern. Und ich selber habe also auch meine unterschiedlichen Entfernungen, die ich hier zu erledigen hatte, mit dem Fahrrad erledigt. Und ich fand, das war verdammt gut in Ordnung.
Der noch amtierende Präsident des Deutschen Städtetages, Markus Lewe, zum Thema Verkehrswende. Und morgen wird turnusmäßig ein neuer Präsident gewählt. Als Favorit gilt der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung von der SPD. Und in Dortmund hat auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gesprochen und angemahnt, es brauche mehr bezahlbaren Wohnraum in den Städten. Wohnen sei eine Existenzfrage für jeden Einzelnen und für den Zusammenhalt der Gesellschaft, sagte der Bundespräsident. Der Deutsche Mieterbund übte heute auch scharfe Kritik. Diese soziale Frage allein mit Bauen, Bauen, Bauen zu beantworten, reiche überhaupt nicht aus. Und was der Deutsche Mieterbund darüber hinaus heute in Berlin forderte, fasst Panayotis Gavrilis zusammen.
Eine radikale Mietrechtsreform müsse her, das sagt Mieterbundpräsident Franz-Georg Rips und kritisiert die Bundesregierung für ihre bisherigen Maßnahmen scharf.
Es ist nicht so, dass es da keine vernünftigen Vorschläge zu gibt, sondern es ist einfach ein Versagen dieser Koalition, die nicht in der Lage ist, sich in so existenziellen und grundsätzlichen Fragen auf vernünftige Konzepte zu einigen. Und wir gehen so weit, dass wir sagen, es droht der Zerfall unserer Gesellschaft, jedenfalls in den Metropolen. Und deshalb gibt es dringenden Handlungsbedarf.
Der Mieterbund fordert unter anderem ein Grundrecht auf angemessenes und bezahlbares Wohnen.
Der Tierschutz, der ist in Artikel 20a Grundgesetz geregelt. Das Wohnen hält man nicht für ausreichend wichtig, um es auch grundrechtlich zu schützen. Und das wäre dringend erforderlich, um die gesamte Rechtsordnung stärker aufzurichten, aus dieser Grundbedürfnisfrage richtig angemessen wohnen zu können.
Zudem müssen mehr Wohnungen gebaut werden, vor allem sozial geförderte. Eine alte Forderung des Mieterbundes, die aus seiner Sicht aber immer noch Bestand hat. Es müssten Rips zufolge 80.000 Sozialwohnungen gebaut werden im Jahr, statt wie zuletzt etwa 26.000. Insgesamt sind im vergangenen Jahr über 285.000 Wohnungen entstanden, ein Plus von gerade einmal 0,4% im Vergleich zu 2017. Die Bundesregierung will, dass 375.000 neue Wohnungen pro Jahr entstehen. Bauland muss dafür zur Verfügung stehen, das weiß auch der Deutsche Mieterbund. Er fordert unter anderem, Bauvorhaben im sogenannten Innenbereich zu erlauben, auch wenn es keinen Bebauungsplan gibt, dafür aber bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden soll. Rips, der selbst in der sogenannten Baulandkommission sitzt und mit Experten klärt, wie man günstiges Bauland generieren kann, hegt Zweifel, ob bei der Vorstellung der Ergebnisse im Juli wirklich etwas Zählbares herauskommt.
Sie hat in bisher 5 Sitzungen zwar ganztägig getagt und eine ungeheure Arbeitskraft in Anspruch genommen, aber nicht ein Ergebnis erzielt.
Im Mietrecht fordert der Mieterbund, den Betrachtungszeitraum von aktuell 4 Jahren bei der ortsüblichen Vergleichsmiete auf 10 Jahre zu verlängern. Die Koalition plant 6 Jahre. Die aktuelle Modernisierungsumlage soll abgeschafft werden und eine CO2-Bepreisung für den Gebäudesektor müsse her.
Wer fossile Brennstoffe verwendet, das heißt auch Gas, Kohle und Ähnliches beim Heizen zum Beispiel, soll dafür eine CO2-Bepreisung in Kauf nehmen. Aber wir sagen auch, es muss eine sozialverträgliche Ausgestaltung haben.
Der Deutsche Mieterbund fordert radikal neue Bau- und Mietenpolitik, Panayotis Gavrilis berichtete. Energiewende, auch so ein Thema, bei dem es immer wieder hakt, gerade wenn es um die Netze geht, die dringend benötigten Nord-Süd-Stromleitungen. Da hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier heute einen Durchbruch beim Ausbau verkündet. Theo Gers.
Im Dreiländereck von Bayern, Hessen und Thüringen haben sich diese drei Länder und Altmaier auf Trassenverläufe geeinigt, um die lange gestritten worden war.
Es war die größte offene Baustelle, die wir hatten, und zwar seit mehreren Jahren,
sagt ein sichtlich erleichterter Peter Altmaier am Vormittag. Der Wirtschaftsminister kann solche Erfolge gut gebrauchen. Noch vor kurzem stand er als Ankündigungsminister in der Kritik. Nun hat er etwas vorzuweisen.
Das bedeutet, dass wir jetzt loslegen können mit dem lange erwarteten Netzausbau in diesen Bundesländern.
Konkret geht es um zwei Stromtrassen, P43 und 44, nebst etlicher Alternativrouten. Sie sind ein Lehrstück dafür, wie schwierig Netzausbau in Deutschland immer dann ist, wenn es konkret wird. P43 soll nun gebaut werden. Über 131 Kilometer läuft die Trasse von Meckla in Nordhessen über Fulda ins oberfränkische Berg Rheinfeld bei Schweinfurt. So war es anfangs immer auch geplant, aber Bayern sträubte sich lange gegen den 50 Kilometer langen Streckenteil auf seinem Gebiet, forderte Alternativrouten, die an Bayern vorbei nur durch Hessen geführt hätten und deshalb 200 Kilometer länger geworden wären. Dagegen sträubte sich Hessen, am Ende erfolgreich. Bei der Trasse P44 setzte sich dagegen Bayern, das den Bau ablehnte, durch. Diese Trasse wird nicht gebaut. Um den Strom dennoch von Nord nach Süd transportieren zu können, wird die Kapazität auf einer anderen Neubauleitung, dem Südostlink, verstärkt. Nicht wie bisher geplant 2 Gigawatt soll der Südostlink künftig transportieren können, sondern 4 Gigawatt. Das erspart den Bau von P44, mit dem auch Thüringen alles andere als glücklich war. Und so kann Peter Altmaier heute verkünden:
Wir werden den Ausbau auf das erforderliche Maß beschränken. Wir werden bürgerfreundliche Lösungen zum Einsatz bringen. Insbesondere durch die Erdverkabelung weiterer Abschnitte. Dadurch werden die Länder Bayern und Thüringen entlastet, ohne dass es in Hessen zum Neubau weiterer Leitungstrassen kommt.
Altmaier hofft, die wichtigsten Nord-Süd-Leitungen nun bis 2025/26 fertigstellen zu können. Ob das klappt, hängt aber davon ab, wie schnell die Bundesnetzagentur die politische Einigung der drei Länder über diese Trassen aufgreift und die notwendigen gesetzlichen Verfahren durchführt. Verzögerungen sind dabei nicht auszuschließen. Deshalb reagiert Marie-Louise Wolf, die Präsidentin des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, eher verhalten.
Man sieht, dass man schon was erreicht, wenn man sich auch sehr intensiv um die Themen kümmert. Allerdings muss man auch sagen, das, was er jetzt vermeldet hat, ist ein Durchbruch im Süden Deutschlands. Wir haben aber viele andere Baustellen beim Thema Netzausbau. Ja, trotzdem ist das ein Anfang und wir sehen, im Thema Netze tut sich was und das ist erstmal eine gute Nachricht.
Der Bau neuer Stromtrassen rückt näher, Theo Gers berichtete. In der Auktion von 5G-Mobilfunkfrequenzen ist nach 11 Wochen allmählich ein Ende in Sicht. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Eva Bahner.
Zumindest will die Bundesnetzagentur die Auktion beschleunigen und entschied heute, das Mindestzusatzangebot deutlich zu erhöhen. Künftig müssen die bietenden Telekom-Unternehmen also mehr Geld auf den Tisch legen, um einen zusätzlichen Block zu bekommen, mindestens 13 Millionen Euro. Die Versteigerung läuft seit mehr als 11 Wochen und damit länger als jede andere Mobilfunkauktion in Deutschland. Die Höchstgebote summieren sich bislang auf knapp 6,2 Milliarden Euro. Fast jedes zweite Unternehmen hat nach Einschätzung der IG Metall keinen Plan für seine Zukunftssicherung angesichts von Digitalisierung und Energiewende. Der Umschwung zu Elektromobilität und Ökoenergie sei ein Beschäftigungsrisiko, vor allem bei Autozulieferern, aber auch in anderen Industrien wie Maschinenbau und Energieversorgung, warnte Gewerkschaftschef Jörg Hofmann heute.
Wenn ich nicht weiß, was übermorgen in 2 Jahren, 4 Jahren, 10 Jahren mein Geschäftsmodell ist, dann ist die Frage, welchen Personalbedarfsplanung und wohin qualifiziere ich die Leute, auch nicht zu beantworten. Das heißt, ohne Strategie der Bewältigung der Transformation sind die folgenden Themen schwer zu bearbeiten. Und die Frage, hast du eine Strategie, ist eine, die Beschäftigte und Betriebsräte zurechtstellen.
Die IG Metall analysierte für den sogenannten Transformationsatlas knapp 2000 Unternehmen mit mehr als 1,7 Millionen Beschäftigten. Auch der Volkswagen-Konzern steckt in einer Umbruchphase. Vorstand und Betriebsrat haben sich nun auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt. Trotz des Sparkurses wird die Beschäftigungssicherung für die Kernmarke VW Pkw bis 2029 verlängert. Damit seien betriebsbedingte Kündigungen in den nächsten 10 Jahren ausgeschlossen, sagte Betriebsratschef Bernd Osterloh. Ford hingegen ist auch auf lange Sicht auf personellem Schrumpfkurs in Deutschland. Das aktuell laufende Jobabbauprogramm sei nur die erste Ebene, um eine Minimumprofitabilität sicherzustellen und schwarze Zahlen zu schreiben, sagte Ford-Deutschland-Chef Gunnar Herrmann heute vor der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung in Düsseldorf.
Eva Bahner war das mit den Wirtschaftsnachrichten. Und wir bleiben gerade in der Autobranche. Dem früheren Chef von Renault, Carlos Ghosn, wurden bisher nur in Japan Betrugsvorwürfe gemacht. Jetzt drohen ihm aber auch in Frankreich rechtliche Schritte. Marcel Wagner.
Es geht um 11 Millionen Euro, die über ein Tochterunternehmen von Renault und dessen japanischem Partner Nissan Mitsubishi in zweifelhafte Kanäle geleitet worden sein sollen. Das ergab ein interner Untersuchungsbericht, den der Verwaltungsrat von Renault gestern Abend in Empfang genommen hat. Wie Renault mitteilte, soll es bei den Geldflüssen, die über die Niederlande abgewickelt wurden, einen Mangel an Transparenz geben. So gebe es etwa den Verdacht, dass Flugkosten bewusst zu hoch abgerechnet worden sein sollen. Der französische Staat ist mit 15% der Aktien Hauptaktionär bei Renault. Wirtschaftsminister Bruno Le Maire kündigte im Fernsehsender BFM rechtliche Konsequenzen an. Wir haben diese internen Untersuchungen verlangt, jetzt haben wir die Ergebnisse und sie zeigen strafbare Handlungen auf. Die Ergebnisse werden der Justiz übermittelt und diese wird ein Urteil fällen. Ja, es werde eine Anzeige geben, kündigte Le Maire an. Carlos Ghosn saß zuletzt mehrere Wochen in Japan in Untersuchungshaft. Die Justiz dort wirft dem Manager vor, seine Einkünfte beim japanischen Autokonzern Nissan Mitsubishi verschleiert und Privatausgaben über Firmenkonten abgerechnet zu haben. Der Verwaltungsrat von Renault beriet gestern auch über das Angebot des Fiat-Chrysler-Konzerns zu einer Fusion. Dafür verlangte Wirtschaftsminister Le Maire weitreichende Garantien. Ich will Sicherheiten für Arbeitsplätze, für den Firmensitz, Sicherheiten für die Produktionsstätten, zur Unternehmensführung und es muss sichergestellt werden, dass die Allianz mit Nissan erhalten bleibt, sagte Le Maire ebenfalls auf BFM-TV. Frankreich müsse außerdem einen Sitz im Verwaltungsrat erhalten. Man wolle die Fusion aber nicht um jeden Preis, so Le Maire. Der Verwaltungsrat von Renault will seine Beratungen über das Fusionsangebot von Fiat Chrysler am Abend bei Paris fortsetzen.
Die französische Regierung kündigt Anzeige gegen Carlos Ghosn an. Marcel Wagner war das. Und jetzt hören wir alles Wichtige von der Frankfurter Börse von heute von Jan Plate. Herr Plate, die EU-Kommission droht mit einem Defizitverfahren gegen Italien. Und das könnte dieses Mal wirklich ernst werden. Wie kommt das an den Märkten an?
Also die italienischen Staatsanleihen sind weniger gefragt und der italienische Aktienmarkt ist unter Druck. Der deutsche Aktienindex DAX, der notiert kaum verändert bei 11.975 Punkten. Etwas bremsender auch, dass amerikanische Arbeitsmarktdaten ein bisschen schwächer als gedacht ausgefallen sind.
Wie gehen denn die Anleger bei den Banken mit dem Thema Italien um? Sehen die das als Bedrohung, wie der IWF?
Also am italienischen Aktienmarkt sind die größten Verlierer Bankaktien oder zum Beispiel auch Commerzbank. Papiere verlieren etwas mehr als 2%. Anteilsscheine der Deutschen Bank geben rund 1,5% nach. Bei der Deutschen Bank übrigens hat es heute in Berlin eine hauseigene Investorenkonferenz gegeben. Dort hat der Deutsche Bankchef Christian Sewing nochmal betont, die Neugestaltung der Bank müsse intensiviert und beschleunigt werden. Bleibt die Frage nach Details. Die erwarten Experten jetzt dann spätestens mit den nächsten Quartalszahlen Ende Juli.
Schauen wir an der Stelle auf die Fondtochter der Deutschen Bank, die DWS. Da gab es heute eine Hauptversammlung. Und was ist da zu hören?
Ja, die Aktie notiert ja unter dem Ausgabepreis des Börsengangs und es gibt Kritik von Anlegerschützern. Während der DWS-Chef sagt, die Kosten sollen weiter sinken. Es soll künftig höchste Priorität haben. Die Deutsche Bank Fondtochter will nach wie vor bei der erwarteten Konzentration der europäischen Vermögensverwalter nicht nur an der Seitenlinie stehen. Ja, und damit kann die Aktie der DWS heute zumindest fast 1% zulegen, aber sie notiert eben weiter unter dem Ausgabepreis vom Börsengang.
Bleiben wir gerade in der zweiten Börsenliga. Da fällt der Batteriehersteller Varta heute auf. Was ist da der Hintergrund?
Varta denkt darüber nach, die Produktionskapazitäten auszuweiten. Allerdings dafür braucht es Geld, weswegen es eine Kapitalerhöhung geben könnte. Darüber wird auch nachgedacht. Das würde natürlich dann bedeuten, neue Aktien und damit dann eventuell weniger Gewinn je Aktie. Also von daher sind die Anleger da auch erstmal zurückhaltend. Die Aktie von Varta gibt jetzt doch fast 5% nach.
Und dann haben wir noch den Blick auf Euro, Rente und Gold.
Ja, der Euro kann ein bisschen zulegen. Der klettert auf 1,1266 $. Dann der Goldpreis, der steht bei rund 1.333 $. Und die deutschen Staatsanleihen sind heute unterschiedlich gefragt. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen ist heute Morgen auf ein neues Rekordtief gefallen mit einem Minus von 0,23%, während die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen unverändert ist im Minus bei 0,25%.
Der Blick an die Frankfurter Börse mit und von Jan Plate. Vielen Dank. In Kultur heute mit Anja Reinhardt geht es gleich nach den Nachrichten um die Subversivität royaler Etikette. Donald Trump bei der Queen. Das war Wirtschaft und Gesellschaft. Im Studio war Jessica Sturmberg.